Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher- und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Strippenzieher- und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de. Heute an meiner Seite der Thorsten.
Hallo Daniel.
Hallo Thorsten und hallo Daniel. Hallo Daniel Molenda.
Hallo Daniel Ottinger.
Vielen Dank. Ja, nach dieser kurzen, erfrischenden Begrüßung geht es auch gleich schon zu der Überleitung zum heutigen Thema. Wir haben uns ein bisschen überlegt, wer hat eigentlich das beste Netz in Deutschland sozusagen im Mobilfunk? Und da zunächst mal die Frage an dich, Thorsten. Wer hat denn das beste Netz?
Wo und für wen? Das kannst du pauschal nicht sagen. Also es wird zwar immer wieder geworben mit das beste Netz hat XY, meist ist es die Telekom. Man muss fairerweise gestehen, die Telekom hat ein sehr gutes Netz, aber es ist in meinen Augen nicht für jeden das beste Netz.
Okay, vielleicht erstmal die Frage, so welche Provider gibt es denn überhaupt in Deutschland? Gibt es da so eine gewisse Anzahl, die du nennen kannst?
Provider gibt es eine ganze Menge. Netzbetreiber gibt es noch genau 3, die aktuell 4 Netze betreiben. Also wir haben die Deutsche Telekom, klassisch, klar, Vodafone kennt auch noch jeder. Und dann haben wir jetzt die Telefonica Deutschland, der gehört das Netz von E-Plus und O2. Und dieses Netz wird momentan zusammengelegt. Da kommen wir, glaube ich, gleich noch drauf. Provider gibt es eine ganze Menge mehr. Es gibt jede Menge Discounter. Jeder kennt, glaube ich, Aldi Talk zum Beispiel als Discounter-SIM-Karte.
Oder Simio, so die Simio, erste große.
Mobilcom, Debitel als klassischen Provider, den es noch wirklich gibt. Das sind unzählige.
Und die nutzen wiederum diese Netze von den Netzbetreibern,
die nutzen die Netze von diesen 3 Netzbetreibern, diese 4 Netze eben, und verkaufen da zum Teil ihre eigenen Tarife, zum Teil auch die Tarife der Netzbetreiber einfach unter deren Namen.
Okay, nachdem wir das jetzt so ein bisschen besprochen haben, was es für Netze gibt, gibt es da große Unterschiede jetzt allgemein, wie die strukturell aufgestellt sind? Also hat das eine Netz vielleicht in Ostdeutschland besseres Netz? Kann man das so pauschal beantworten oder gibt es da so strukturell irgendwie Sachen, die so gewachsen sind?
Es gibt strukturell die Sache, die gewachsen ist, nämlich dass alle Netzbetreiber 3 Netzstandards erstmal haben, nämlich das klassische uralte GSM-Netz, was jeder vor 20 Jahren nur zum Telefonieren genutzt hat und sonst für nichts. Das gibt es heute auch immer noch, wird auch immer noch zum Telefonieren und für SMS genutzt. Es gibt UMTS, das kennt man aus seinem Handy-Display, wenn da entweder ein kleines 3G steht oder ein H, das ist dann für HSDPA oder H+. Das ist ein Netzstandard schon für die Datenübertragung. Der ist mittlerweile, lass mich lügen, 12 Jahre oder sowas alt oder 15, Pi mal Daumen. Darüber wird telefoniert und Datentraffic gemacht. Und relativ neu noch ist LTE, auch bekannt unter dem Namen 4G, klassischerweise für Datenübertragung, und zwar für sehr schnelle Datenübertragung und künftig auch zum Telefonieren, das heißt dann Volte, Voice over LTE, aber das ist momentan noch sehr technisch und in der Erprobungsphase. Und um auf deine Frage zu kommen, historisch gewachsen sind die Netze auch. Es ist so, dass Telefonica beispielsweise aus der Historie heraus im ländlichen Bereich sehr wenig Netzausbau betrieben hat, was 3G und 4G angeht, also die beiden Datennetze. Mhm. Also wenn ich im ländlichen Bereich unterwegs bin und du fragst mich zum Beispiel nach Ostdeutschland, also Brandenburg, weite Teile Brandenburgs, ist es halt wirklich noch so, dass ich da nur GSM habe, sprich mit Glück die Edge-Datenerweiterung und ich so wenigstens meine WhatsApp-Nachricht schreiben kann, aber dann hört es auch auf. Da sind Telekom und Vodafone ein bisschen besser aufgestellt.
Okay, das waren jetzt schon mal sehr viele Infos, also 3G, 4G und so weiter. Vielleicht kann man, um bei dem Thema 3G, also um TS zu bleiben, da gab es jetzt ja so ein bisschen in letzter Zeit einige Sachen. Ich glaube, Telefonica war da vor allem betroffen von. Die haben jetzt hier ihre beiden Netze sozusagen im 3G-Standard zusammengelegt. Also Nutzer können sozusagen gegenseitig von dem 3G-Netz des anderen profitieren, also O2 und E-Plus-Kunden primär.
Richtig, sie können gegenseitig vom Netz des jeweils anderen profitieren, das mitnutzen. Sie haben es noch, in Klammern, noch nicht zusammengelegt, nur in ganz vereinzelten kleineren Regionen. Also das Ganze nennt sich National Roaming, ist vom Prinzip her genau das Roaming-Verfahren, was du auch aus dem Ausland kennst. Sprich, das Handy bucht sich einfach automatisch also wenn ich ein O2-Kunde bin, originär, bucht sich das Handy im E-Plus-UMTS-Netz ein, wenn O2 gerade kein Netz zur Verfügung stellt. Das kostet mich als Kunden nichts, weil es ist beides Telefonica Deutschland. Es macht für mich keinen Unterschied. Oftmals erkenne ich es nicht mal im Display, dass ich jetzt im anderen Netz bin. Das machen die Kollegen momentan nur bei UMTS. Der nächste Schritt wird sein, dass etwas Ähnliches auch bei GSM und LTE kommt. Das ist dann aber schon wirklich mehr eine Netzzusammenlegung, sprich es stehen nicht mehr zwei Sendemasten, einer auf Hausnummer 1 und einer auf Hausnummer 2 von zwei Anbietern, sondern es ist nur noch ein Sendemast, der dann auf Hausnummer 1 beispielsweise steht und der strahlt ein Telefonica-Netz aus, was dann beide Anbieter nutzen.
Das klingt für mich aber so ein bisschen, als würde es auch einen indirekten Nachteil mit sich bringen, weil ich stelle mir so vor, jetzt habe ich zwei Sendemasten, da habe ich eine mal als Backup, mehr oder minder, und kann vielleicht auch die Sendelast so ein bisschen verteilen, oder? Oder ist das dann gar nicht so der große Punkt, dass man jetzt sagt, ja gut, wir brauchen gar keine zwei, weil Backup ist sowieso unnötig, oder?
Na, Backup brauchst du eigentlich nicht, weil selbst wenn mal ein Sendemast wegfällt, gerade im städtischen Bereich sind die anderen Sendemasten so nah bei, dass die es zumindest temporär mitversorgen. Und in der Praxis ist es heute ja auch so, du hast einen O2-Sendemast und einen E-Plus-Sendemast. Ja, jeder ist auf seinem Netz ein bisschen unterwegs. Der neue Sendemast, wenn es nur noch einen Sendemast gibt, wird mehr Kapazität haben. Sprich, der kann dann auch den Traffic und den Datenverkehr von beiden Kundennetzen sozusagen abführen. Also das guckt sich Telefonica ziemlich genau an, welchen Sendemast kann man wo wegnehmen. Und es gibt auch keine pauschale Aussage, es werden jetzt alle E-Plus-Sendemasten weggenommen oder es werden alle O2-Sendemasten weggenommen. Das geht da, soweit habe ich das von den Insidern da erfahren, nach ganz vielen Faktoren. Ganz trivial zum Beispiel, wie lange läuft der Mietvertrag für den Standort auf dem Haus noch? Welchen können wir eher auflösen? Oder wo kriegen wir die bessere Datenzuführung? Wie der Traffic, dieser Datenverkehr, den der Nutzer macht, der muss ja auch irgendwie per Glasfaser oder Ähnliches weggeführt werden. All das sind Faktoren, die da mit reinspielen.
Okay, also ich habe schon so gefragt, so ein bisschen nach den technischen Aspekten, ja, und jetzt ist natürlich auch wichtig, jeder Netzbetreiber und jeder Provider hat ja auch so Tarife im Angebot. Da will ich aber vielleicht mal überleiten in den Richtung Tarifdschungel. Daniel, genau, vielleicht kannst du mir auch mal eine kurze Einführung geben, was gibt es denn so für Tarife, die sich vielleicht auch unterscheiden bei den einzelnen Netzbetreibern und Providern? Kannst du uns da mal einen kurzen Überblick geben?
Also zunächst mal sind die Tarife bei den Netzbetreibern alle recht gut ausgestattet, alle unterstützen LTE. Mit Ausnahme von manchen Prepaid-Tarifen, aber grundsätzlich kann man sagen, bei den Netzbetreibern selber gibt es Tarifpakete, die mit einem ziemlich großen Leistungsumfang daherkommen. Die lassen sich allerdings das auch etwas kosten. Und zwar muss man schon damit rechnen, dass wenn man da eine Online-Flat bestellt, vielleicht auch mit einer SMS-Flat und einem angemessenen Datenpaket von 1 GB, dann zahlt man keinesfalls die Discounterpreise, sondern ist eher bei 30 Euro als bei 20 oder 15 dabei.
Ja, das ist schon mal so ein kurzer, guter Einblick. Wie sieht es denn jetzt aus? Kann ich zum Beispiel auch so einen teuren Tarif vielleicht unter dem Deckmantel eines kleinen Providers irgendwie günstiger erwerben? Oder sind solche Tarifaktionen denkbar, dass ich da zum Beispiel sehr gute Schnäppchen mache, obwohl ich zum Beispiel die gleiche Leistung bekomme, die ich jetzt bei dem großen Netzbetreiber mir regulär im Shop oder über online bestellen kann? Ist da sowas denkbar?
Das ist nicht nur denkbar, sondern das ist eigentlich auch ziemlich üblich. Allerdings muss man im Einzelfall genau hingucken. Die Netzbetreibertarife haben den Vorteil, dass sie natürlich von den Kapazitäten ihrem Netz zehren können. Die packen da schon ordentlich Leistung rein. Wie gesagt, sie lassen sich ziemlich gut bezahlen. Dann haben die Netzbetreiber außerdem zusätzlich noch Untermarken, haben kleine Tochtergesellschaften, Telekom mit Congstar, Vodafone mit Otello und Telefonica mit Phonic und auch den E-Plus-Marken wie Base und Simyo. Dort gibt es zum großen Teil auch ansprechende Tarife mit viel Leistung, die deutlich günstiger sind als beim Netzbetreiber. Allerdings, großes Problem, gerade bei Congstar und Otello, LTE-Unterstützung ist da zum Beispiel nicht dabei. Das heißt, preislich kommen die Kunden, die sich für diese Tarife entscheiden, deutlich besser weg. Allerdings haben sie den Nachteil, dass sie insbesondere beim Datenverkehr eher Nachteile haben. Und für bestimmte Anwendungen ist es dann schon ziemlich empfindlich.
Ja, nicht nur bei bestimmten Anwendungen, wenn ich da mal einhaken darf. LTE ist auch der Standard, der künftig als alleiniger weiter ausgebaut werden wird. UMTS, die drei Netzbetreiber bauen die UMTS-Netze faktisch nicht mehr aus. Richtig. Also auf dem Stand, wie es heute ist, wird es bleiben. Da muss ich keine Hoffnung machen, dass noch mehr Sendemasten dazukommen. LTE wird künftig das Nonplusultra sein und wenn ich kein LTE habe, ja, irgendwann wird es unschön mit der Datennutzung.
Ich persönlich rate deswegen sogar dazu, wirklich wenn jetzt ein Neutarif ansteht, dass man sich auf jeden Fall einen Tarif mit LTE-Unterstützung anlacht und den eben auch abschließt. Es kostet fast nicht mehr Und tatsächlich, also die Schnäppchenangebote, zu denen man vielleicht auch noch eine Prämie oder ein Handy bekommt, die finden sich im Internet wirklich zuhauf. Wenn man da bei uns zum Beispiel auf telterich.de in den Meldungen guckt, wir melden das regelmäßig oder auch andere Schnäppchenportale von mir aus, da ist genug da und da sollte man sich ein bisschen mit beschäftigen, denn man sieht häufig Angebote wie eine riesige Allnet-Flat mit Telefonie-Flat in alle Netze, vielleicht sogar noch ein Auslandsvolumen, also Gespräche in die EU sind da manchmal sogar noch mit drin und dann auch 500 Megabyte Daten oder 1 Gigabyte, aber keine LTE-Unterstützung. Dazu gibt es aber dann ein Samsung Galaxy S6 zum Beispiel, ja, aber wozu? Das Gerät unterstützt mindestens 300 Mbit über LTE, aber der Tarif selber nicht. Dann dieses Bündel braucht man einfach nicht, denn man ist meistens 24 Monate daran gebunden, hat zwar ein subventioniertes Handy bekommen, aber um einen solchen All-Flat-Tarif in die Schublade zu legen und einen anderen zu nutzen, ist es einfach wiederum zu teuer und da geht dann der ganze Vorteil wieder flöten.
Okay, also ich glaube, jetzt haben wir schon mal ganz gut rausgearbeitet, was die Mehrwerte von LTE-Tarifen sind. Und gibt's da, du hast schon gesagt, es gibt gar nicht so große Preisunterschiede mehr. Lässt sich das damit begründen, dass die ganzen Anbieter sozusagen einfach darauf drängen, dass möglichst viele Kunden in die LTE-Netze kommen und da vielleicht auch wieder so ein bisschen ihr Potenzial auszuschöpfen, das sie jetzt über die Jahre so aufgebaut haben, oder?
Nicht ganz. Also die Preisunterschiede zwischen den Netzbetreibern sind nicht so groß, wobei man sagen kann, dass die Tarife bei Telefonica, also vor allen Dingen bei O2 selber und bei Base, einigermaßen noch gehen, während man muss sagen, Telekom und Vodafone, die Netzbetreibertarife direkt, sind schon recht teuer, während bei den Service-Providern und den Discountern sind zu diesen Netzbetreibertarifen schon erhebliche Preisunterschiede zu entdecken. Nehmen wir zum Beispiel die Tarife der Drillisch-Gruppe, die haben sich sehr gute Konditionen bei O2 eingekauft, die haben eben ausgehandelt, dass sie das LTE-Netz von O2 uneingeschränkt nutzen können und da entsprechende Tarifbündel geschnürt. Die sind preislich teilweise wirklich sehr interessant. Allerdings muss man auch sehen, dass es quasi No-Frills-Angebote sind. Also der Kundenservice ist nicht vergleichbar mit dem eines Netzbetreibers. Und die Marken sind zum Teil deutlich weniger bekannt als die Netzbetreiber selber. Und deswegen schrecken da meiner Erfahrung nach schon einige Kunden zurück, weil denen das einfach nicht sagt und die damit nichts anfangen können.
Okay, willst du vielleicht noch einen abschließenden Rat geben und auch noch einen kurzen Ausblick in Richtung Ausland? Wie sind da so die Tarife? Gibt es da Unterschiede im Vergleich zu Deutschland?
Also als Antwort darauf kann ich nur sagen, dass wir in Deutschland schon ziemlich hohe Preise haben. Und worum sich keiner Sorgen machen muss, dass wenn es heißt, naja, wenn man zu günstige Tarife kauft, dann würde das Netz drunter leiden, weil letztendlich, wenn die Kunden zu wenig zahlen, dass dann zu wenig ausgebaut wird. Das stimmt so nicht. Die Umsätze der Mobilfunkbetreiber, die sind völlig in Ordnung. Die haben genug Geld, die Netze auszubauen. Und insgesamt sind wir in Deutschland in der Situation, dass wir nicht zu wenig Kunden und zu wenig Umsätze in der Mobilfunkbranche haben, sondern dass eigentlich zu wenig Subventionen kommen. Das wird sich jetzt ein bisschen ändern. Aber da ist auf jeden Fall Luft nach oben, dass mehr politische Unterstützung den Netzen eigentlich noch zugetan werden kann.
Aber es ist schon so, das ist zumindest das, was ich von der Netzeseite immer höre, seitdem es diese Flatrates und Allnet-Flatrates gibt, ist natürlich auch die Motivation eines Netzbetreibers, mal eben noch einen weiteren Sendemasten dahinzustellen, wo das Netz viel genutzt wird, nicht ganz so hoch, weil es entsteht ja nur weiterer Traffic, weitere Kosten für den Anbieter, ohne dass er mehr Geld reinbekommt. Er muss natürlich aufpassen, dass er nicht in diese Schere gerät. Ich habe auf einmal viel mehr Kunden im Netz, als mein Netz vertragen kann, weil dann rennen ihm die Kunden schreiend weg.
Auf der einen Seite stimmt das natürlich. Klar, wenn man eine Flatrate hat, dann telefoniert man mehr, als wenn man vielleicht nur ein paar Minuten hat oder tatsächlich Minute für Minute abgerechnet wird. Ja, das hat eben auch Grenzen. Man kann nicht grenzenlos telefonieren und die Tendenz geht schon dahin, dass die Leute eher überversorgt sind, dass auch diejenigen, die deutlich weniger telefonieren, trotzdem eine Flatrate abschließen, weil sie dieses Gefühl der Sicherheit brauchen, letztendlich sich ihr Telefonierverhalten aber nicht so sehr ändert. Und da gibt es im Gegenteil sogar hin und wieder Tendenzen zu beobachten, dass Leute dann wieder zurückschalten, sagen, ach nee, die Flatrate, die hat sich doch nicht so gerechnet, ich nehme jetzt wieder einen Pakettarif, aber dafür mehr Datenvolumen und siehe da, es reicht eben doch aus. Also die Netzbetreiber wollen natürlich betonen, dass sie da nicht ins Hintertreffen geraten möchten, aber die Gefahr besteht eigentlich nicht wirklich.
Das war jetzt schon mal sehr komplex und umfangreich. Ich sehe schon, wir wollen jetzt mal mit uns ein bisschen was Banalerem zuwenden vielleicht. Und zwar so ein bisschen einfach...
Warum guckst du mich dabei an?
Naja, ich weiß nicht, der Netzeheide braucht wieder eine gute Frage. Ja,
dann
woran erkenne ich denn, in welchem Netz ich überhaupt eingebucht bin mit meinem Smartphone? Wenn ich jetzt da irgendwie drauf schaue, da steht vielleicht irgendwie sowas drauf, wie jetzt Otello beispielsweise oder ein anderer Provider. Aber woran weiß ich jetzt, ist es jetzt Vodafone oder ist es jetzt vielleicht im Telekom-Netz unterwegs? Kannst du mir da so ein paar Punkte nennen?
Im Idealfall sollte man das wissen, bevor man den Vertrag abschließt, in welchem Netz man sich künftig aufhält. Es gibt verschiedene Tricks, wie man es trotzdem noch rausfindet, wenn man sich im Vorfeld nicht drum gekümmert hat. Eine Methode könnte sein, einfach mal das Handy aufmachen und die SIM-Karte rausholen. Oft steht es auf der SIM-Karte relativ klein drauf. Also da steht dann zum Beispiel Mobilcom Debitel, wenn ich da als Kunde verzeichnet bin, zum einen drauf und zum anderen darunter dann kleinen Telekom oder Vodafone als Beispiel. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man sich verschiedene Apps runterlädt, also zum Beispiel Netztest-Apps. Da hast du, glaube ich, auch mal einen Artikel zugeschrieben, Daniel. Den verlinken wir euch in den Shownotes. Und in diesen Apps kann man dann auslesen, in welchem Netz der Tarif wirklich geschaltet ist.
Okay, super. Also
war das nicht so, dass man an seiner Vorwahl erkennen kann, in welchem Netz man eigentlich ist?
Ein eindeutiges Jein. Wenn dir der Anbieter eine neue Nummer zuweist, kannst du es in der Tat anhand der Vorwahl erkennen. Also da bieten wir auch ein Vorwahlverzeichnis beispielsweise an, wo ganz klar gesagt ist, 0171, die Vorwahl kennt glaube ich jeder, ist Telekom. Aber nicht jede 0171-Nummer ist wirklich eine Telekom-Nummer. Man kann seit 2001, glaube ich, seine Rufnummern mitnehmen und somit auch in ein anderes Netz mitnehmen. Und somit kann eine 0171-Nummer genauso gut im E-Plus-Netz oder O2-Netz geschaltet sein.
Okay, vielleicht immer zu der letzten Frage zurückzukommen, da nochmal vielleicht so ein bisschen Spezialwissen mitzureichen. Mhm. Es gibt so Netzkarten, habe ich gehört, habe ich mir sagen lassen. Mhm. Kannst du da vielleicht noch ein, zwei Worte zu verlieren und nur so ein abschließendes Fazit geben, wer denn letztendlich jetzt doch das beste Netz hat?
Die Netzkarten, die Netzbetreiber anbieten, sind jeweils auf deren Homepage zu finden. Und zwar in der Regel nur bei denen auf der Homepage und nicht bei den Providern und Discountern. Also wenn ich mich beispielsweise für Aldi Talk interessiere, sollte ich in der Tat zu Telefonica auf die Webseite gehen und da dann mal gucken, wie ist eigentlich in meinem Ort die Netzabdeckung von Telefonica, also E+ O2. Und da kann ich dann so in etwa erahnen, ob ich zum Beispiel LTE nutzen kann, ob ich UMTS nutzen kann oder ob es bei mir bei 3G aufhört. Oder hier in Berlin, wo wir sitzen, spielt es eigentlich keine Rolle. Da haben alle Netzbetreiber alle Netze verfügbar. Aber sobald wir aus Berlin rausfahren, ins Brandenburgische, da sieht es schon wieder anders aus. Und wenn ich mich da relativ häufig aufhalte, sollte man das natürlich auch vorher überprüfen. Und beispielsweise sein Elternhaus, wenn man da häufiger ist, da einfach vorher in die Netzkarten reingucken. Man kann das genau mit einer Adresssuche machen. Die Karten unterscheiden sich je Anbieter auch ein bisschen. Ich habe da auch mal einen Artikel zu geschrieben, auch den verlinken wir euch dann in den Shownotes. Die bieten einfach unterschiedliche Features an. Also einer beispielsweise hat auf seiner Netzkarte wirklich die Sendemasten eingezeichnet. Das ist wie die Telefonica-Gruppe. Das heißt, ich kann genau sehen, wo ist der Sendemast, der mich versorgt. Andere Netzbetreiber verzichten darauf, bieten mir dafür aber einen Durchschnittswert an, wie hoch meine LTE-Performance im Durchschnitt wirklich in der Praxis vor Ort sein soll. Ich sage es mal vorsichtig. Das ist Vodafone, die das auf der Karte entsprechend verzeichnet.
Genau, wenn man da so ein bisschen auch in die Richtung, sag ich mal, Schwarmintelligenz geht, dann kann man auch wieder, um auf meinen Artikel nochmal zurückzugehen, kann man wieder auf diese Speedtests und so weiter und da kann man eben auch sehr schön nachvollziehen, was sozusagen die Community an Werten ermittelt hat an den Speedtests und sozusagen da ein bisschen ableiten, okay, der hat jetzt beispielsweise im Telekom-Netz in seiner Straße den und den Wert erreicht oder so.
Genau, das funktioniert in größeren Orten oder in Orten, wo viel Frequenz ist. Wenn ich natürlich wirklich in der Pampa wohne, ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer meiner anderen 20 Nachbarn diesen Speedtest gemacht hat, relativ gering. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, wer hat jetzt wirklich das beste Netz? Also bei dem besten Netz, wenn ich jetzt eins nennen sollte, muss ich wirklich sagen, ist es die Telekom. Die hat gefühlt überall LTE mittlerweile. Ja, ich weiß, hat sie nicht überall, aber gefühlt zumindest. Wenn ich im städtischen Bereich unterwegs bin und da dann vielleicht auch den anderen Daniel gerade mal anschaue und mir die Tarifseite anschaue, da sind wir wieder ganz schnell beim Telefonica-Netz und bei der Drillisch-Gruppe. Und ich muss sagen, das reicht eigentlich, wenn ich in urbanen Gebieten unterwegs bin, mittlerweile auch echt aus. Wenn ich natürlich dann häufiger mal in ländlichen Bereich fahre, auch wenn Telefonica momentan massiv ausbaut, das sehen wir auf jeden Fall, sollte man sich vielleicht doch noch eine Backup-Lösung überlegen oder sich damit zufrieden geben, dass man halt auch mal nur telefonieren kann und nicht das Internet nutzen kann. Oder wie siehst du es, Daniel?
So sieht das aus. In der Stadt kann man tatsächlich ein bisschen sparen. Da muss nicht immer die volle Dröhnung sein, sondern man entdeckt sogar zum Teil dann eben auch Spots. Also nennen wir nur die Berliner U-Bahn. Wer da runtergeht, der ist froh, dass er sich im Plusnetz befindet. Da kriegt er auch unterirdisch LTE. Die S-Bahn ist mittlerweile von Vodafone mit LTE ausgebaut. Also solche Punkte können sich auch durchaus entscheiden. Es ist immer eine individuelle Frage, je nachdem, wo man sich täglich befindet. Wenn man jeden Tag den gleichen Arbeitsweg hat, dann bringt es einem nichts, wenn das Netz woanders stärker ist. Und man sollte sich da schon daran orientieren und sich damit auch tariflich dann einstellen. Man kann unter Umständen schon ein paar Euro sparen. Mhm. Außerdem nicht zuletzt, ganz wichtig, gibt es immer wieder kostenlose SIM-Karten.
Genau, die wollte ich auch gerade erwähnen, danke. Mach du es bitte.
Kann ich auch gerne machen. Aber ich erwähne, dass du einen wunderschönen Artikel dazu geschrieben hast, wieder, danke. Auch wieder in den Shownotes. Aber wer ein bisschen Zeit mitbringt und sich tatsächlich sicher gehen will, dass er an bestimmten Punkten ein Netz nutzen möchte, was dort eine gute Performance hat, der kann sowohl bei der Telekom oder also im Telekom-Netz, es gibt den Data Comfort Free, den kann man einmalig buchen, bekommt 2 Monate lang 5 GB LTE-Volumen kostenlos. Die Simio-Freikarte gibt es, gibt Netzclub. Und
die waren beide im Telefonica-Netz, um das zu ergänzen.
Genau, also das eine im E-Plus-Netz, das andere im O2-Netz. Netzclub allerdings ohne LTE, aber so für die normale Telefonie reicht's. Fällt dir noch was zu Vodafone ein? Es gibt auf jeden Fall
Vodafone hat zeitweise eine kostenlose Korja-Karte, genau.
Genau,
Also kostenlos meint da zumindest, dass ich die Karte kriege, wenn ich mich richtig erinnere, muss ich zumindest irgendwie mal 5 Euro draufladen, dass ich mal kurz Daten nutzen kann. Aber es ist dann eben auch ohne Risiko. Genau. Und was die Geschichte LTE bei Telefonica angeht und ohne Risiko, diese Drillisch-Verträge, die wir angesprachen, ganz viele von denen haben nur eine einmonatige Laufzeit. Also es ist fast ohne Risiko, wenn man dahin wechselt.
Genau.
Man hat natürlich die Anschlusskosten, gegebenenfalls die Portierungskosten. Die sind auch nicht ohne. Aber wenn man es einfach mal ausprobieren möchte und dann doch unzufrieden ist, man hängt zumindest nicht in einem 2-Jahres-Vertrag.
Absolut, genau. Oder eben halt auch E-Plus, die Simio-Freikarte.
Genau, die gibt es auch noch.
Mit denen kann man dann...
Ich wollte eigentlich nur eine ganz einfache, kurze Antwort.
Die kriegst du von uns nicht, Daniel. Das solltest du in der zweiten Episode jetzt eigentlich schon wissen.
Wir waren jetzt bei der Hälfte, oder?
Ungefähr, ja.
Okay, ich merke schon.
Hast du denn sonst noch... Wenn wir die nicht weiter beantworten sollen, hast du noch andere Fragen an uns?
Nee, aber unsere Hörer. Also ich denke mal, falls ihr weitere Fragen habt oder falls ihr uns Fragen stellen wollt, seid ihr dazu gerne aufgerufen. Wir haben dazu eine perfekte E-Mail-Adresse für euch eingerichtet, sehr leicht zu merken.
Ich habe es vergessen, das war glaube ich podcast@teltarif.de, richtig?
So ist es, genau. Und natürlich unsere wunderschöne Microsite, nenne ich es jetzt einfach mal, teltarif.podcast. Und
teltarif.de/podcast,
genau.
Bitte vollständig, danke.
So viel Zeit muss sein.
So viel Zeit muss sein.
Die Domain-Endung.
Da haben wir dann auch nochmal sämtliche Links für euch zusammengefasst, falls ihr uns jetzt gerade über eine Sonos oder irgendwas hört, könnt ihr da dann draufklicken.
Genau, also ansonsten von mir aus war es das eigentlich. Feedback immer, wie gesagt, gerne gesehen. Also ihr könnt ihr uns was schreiben, einfach die Seite regelmäßig besuchen und uns da Kommentare hinterlassen unter den Podcast-Folgen. Würde uns sehr, sehr freuen. Und ja, habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte an die Hörerschaft?
Ich freue mich auf die nächste Folge.
Ich freue mich auf das, was netztechnisch auf uns zukommt die nächsten Jahre. Da wird nämlich noch viel passieren.
Alles klar, bis in 14 Tagen würde ich sagen. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Jo, tschüss.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.